willkommen zu einer neuen Folge Glatt und Lackig. Hier ist Mia und hi Gina.
Hello, hello. Willkommen zurück, ihr Finance Girlies. Ich hoffe, ihr habt nach der letzten Folge schon fleißig euren Budget angeschaut und eure Finanzen abgecheckt. Aber heute geht's direkt weiter und wir freuen uns drauf. Auch danke fürs coole Feedback, was wir bekommen haben. Es freut uns sehr, dass Leute ein bisschen motivierter sind, sich reinzuschauen in das Thema. Und es hängt uns natürlich auch seinen Herzen. Und ich habe auch diese Woche mein erstes Investment gemacht, aber dazu kommen wir gleich. Welcome back.
Welcome back. Ja, wir freuen uns, in diesen Zweiteiler zu starten. Und jetzt, letzte Woche haben wir ja ganz gut drüber geredet, so alles erstmal so die ersten Schritte in die Finanzwelt und erstmal ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen für das eigene Geld, das man zur Verfügung hat und einfach die ganzen eigenen Finanzen. Wir hoffen auch, dass wir euch wirklich nicht gestresst haben damit. Ich habe tatsächlich auch Feedback gekriegt, dass manche Leute zu sehr Angst hatten vor diesem Thema, dass sie die Folge gar nicht angehört haben. Also wir wissen, dass Finanzen immer noch ein schwieriges Thema ist und Geld regiert die Welt, so ist es leider. Aber trotzdem ist es so ein gefürchtetes Thema, vor allem ja unter jungen Leuten, die vielleicht erst noch ein bisschen damit ihren Fuß fassen müssen in der Finanzwelt. Und deswegen freuen wir uns auf jeden Fall, dass ihr jetzt hier dabei seid und wir noch ein bisschen tiefer mit euch eintauchen können. Dieses Mal geht es nämlich mehr um das Investieren und das Ansparen und Geld zu mehr Geld machen.
The dream.
Das, was wir alles wollen.
Voll. Ich finde das super, super spannend, weil ich glaube, das Thema Investieren ist auch eine Sache, die Frauen, glaube ich, auch nicht so so eine Wiege gelegt wird oder auch für viele Leute abschreckt. Ich bin da genauso inkludiert. Aber ich habe sogar Statistiken gelesen, dass Frauen sogar die besseren Investor sein können, weil sie einmal weniger handeln und also schnell halt irgendwie reagieren, sondern mehr recherchieren, weniger Risiko eingehen und somit eigentlich auch mehr Benefits sozusagen rausziehen können. Deswegen, don't be afraid. Es müssen nicht nur Finance Bros existieren, sondern auch Finance Girls and Person and anything else. Deswegen, kommt aber auch mit auf den Weg zu uns ins Reich des Investments, the money, the thing.
Ich sehe mich schon selber jetzt als Finance Bro. Weil ich hatte einen Vortrag in der Uni letzte Woche, wo ich über Kryptowährung geredet habe. Und als ich mich darauf vorbereitet habe, ich bin in meine Finance Bro Era eingestiegen. Ich dachte mir jetzt, ich erkläre euch allen, wie Krypto geht, weil ich weiß nicht, vielleicht, ob jemand relaten kann, aber ich wurde schon so mindestens 3, 4, 5 Mal in meinem Leben gemansplained über Kryptowährung. So, hey, ich erkläre dir mal, wie Bitcoin funktioniert und sowas. Und jetzt dachte ich mir so, fuck it, ich weiß es selber, ich weiß, wie Krypto funktioniert und ich kann dir erklären, wie das geht. Was ist die Blockchain? Was ist das alles? Deswegen, get ready. Hier, ich bin jetzt die Finance Sister. Ich weiß nicht, was das Äquivalent ist.
Ja, sehr cool. Das ist genau der Spirit, den wir brauchen. Und ich weiß euch auch ein bisschen so aufklären, dass wir euch im ersten Teil erstmal so erzählen, was es alles an Investment-Typen so gibt, wo man alles investieren kann und dann so ein bisschen übergehen, wie man da anfängt, was wir machen, was unser aktueller Sparplan ist und dann natürlich irgendwie alle Infosachen noch verlinken, dass ihr euch selber da ein bisschen informieren könnt und recherchieren könnt und auf jeden Fall vielleicht heute schon euren ersten Euro irgendwo anlegt, weil das ist, worum es überhaupt die ganze Zeit geht.
Genau. Und alles Persönliche, das kommt dann am Ende. Wir müssen uns zwar erstmal nochmal einreden, aber wir starten jetzt gleich mit dem Thema. Und zwar, also das Wichtigste würde ich gleich mal ganz am Anfang setzen, ist erstmal Schulden begleichen. Also solange ihr noch Schulden habt, habt ihr kein Geld zum Anlegen. Das ist einfach so. Schulden abbezahlen ist die beste Form von Geld anlegen. Und das ist, weiter sollte man erstmal nicht denken. Das möchte ich nur mal so klarstellen. Also erst die Schulden abbezahlen, dann das gesamte Vermögen betrachten. Das haben wir ja letztes Mal schon ganz gut so erarbeitet. Das kann man durch ein Haushaltsbuch, durch eine Excel-Liste, so wie ich es mache, oder einfach die Ausgaben, Eingaben tracken. Sobald man das hat, kann man sich ein paar mehr Gedanken machen, okay, was habe ich denn eigentlich übrig? Und da ist dann immer eine Frage, was sind meine Zukunftspläne? Habe ich eine bestimmte Reise? Habe ich langfristig Zeit, das Geld anzulegen? Oder brauche ich demnächst mal ein Auto oder irgendwas? Aber wenn davon ein Teil von diesem Geld übrig ist, also neben dem bestehenden Budget quasi, das haben wir ja auch letzte Folge schon mal drüber gesprochen, sich ein Budget setzen. Und alles, was neben diesem Budget noch übrig ist, da kann man sich jetzt mal anfangen zu überlegen und einen Konto zu eröffnen, wo diese Ersparnisse hingehen. Ich finde, das ist einfach auch schon mal gut, das von seinem normalen Konto ein bisschen rauszuziehen und als etwas Externes zu sehen. Also es ist nicht extern, aber als etwas anderes als jetzt zum Beispiel das Spielgeld. Also das ist eher Geld, mit dem man sich entweder halt Pläne verwirklichen kann oder eben anfangen kann zu sparen. Und für mich ist dieses extra Geld, dieses auf meinem Sparkonto quasi, so ein Sparbuch oder ein Sparkonto gibt es ja heutzutage nicht mehr, aber auf diesem externen Konto, das zählt für mich nicht. Also das ist für mich kein Geld, das ich zur Verwendung habe. Hast du auch sowas oder wie ist das bei dir?
Ja, ich habe letzte Woche das erste Mal meinen Sparplan irgendwie angelegt und eben auch festgesetzt, okay, es wird direkt der und der Betrag von meinem Gehalt abgezogen und direkt auf das andere Konto geschickt, dass ich eben gar nicht drüber nachdenken kann, okay, wie viel kann ich diese Woche oder diesen Monat zur Seite legen, sondern es wird einfach direkt abgezogen. Und ich habe es eben auch so berechnet, so wie letztes Mal angesprochen mit dem Budget, Prozenten von sagen von 30, 20 und 50, aber es kann jeder machen, wie er möchte, da kann man sich voll drauf variieren. Aber es hat mir auf jeden Fall jetzt schon mal, es gibt mir ein beruhigendes Gefühl zu wissen, okay, jeden Monat wird das aber abgezogen und ich muss mir da keine Gedanken drum mehr machen. Und das erleichtert ja auch viel.
Genau, da super. Und also von diesem Extrageld, finde ich, sollte man auch dann nochmal, also wir haben ja jetzt schon ein paar Schritte gemacht, sollte man immer nochmal auch einen Teil des Geldes so anlegen oder so zur Verfügung haben für einen Notfall, also dieser Emergency Fund oder du hast es nochmal Fuck It Fund genannt oder sowas.
genau.
Also das ist Geld, finde ich auch, das sollte man liquide zur Verfügung haben für einen ganz großen Notfall. Das heißt, wenn du alles deines Erspartes anlegst, das ist auch wiederum, ist zwar toll für, wenn du auf lange Sicht denkst, ist aber teilweise auch schwierig, wenn du jetzt etwas hast, was du schnell eine Ausgabe machen musst. Das erklären wir aber auch gleich noch. Das heißt, also von diesem Budget, wenn du was hast und wenn es nur 50 Euro sind, einfach einen Teil liquide irgendwie zur Seite legen, wo man notfalls zugreifen könnte. Und dann mit dem Rest, der übrig ist, könnte man sich jetzt anfangen zu überlegen, das anzulegen. Und das ist wichtig, finde ich, dass wir jetzt anfangen, das anzulegen, weil ich habe da ein schlaues Buch gelesen oder ein Text, mal ein Artikel war das. Und ich weiß nicht wieso, aber das war irgendwie genau im richtigen Moment. Also ich lese gerne Zeitschriften und das war, glaube ich, in einem Zeitschriftenartikel, jetzt weiß ich noch. Und der hieß How to Retire as a Millionaire. Und irgendwie hat mich das so gecatcht. Also dieses Thema fand ich schon immer interessant. Und ich habe diesen Artikel mit 16 gelesen quasi. Und da wurde einem schön vorgerechnet und illustriert, dass ab welchem Alter man anfängt, sein Geld anzulegen, desto mehr Geld man macht man quasi. Also ich habe zum Beispiel, wenn man als 25-Jährige anfängt, 250 Euro monatlich wegzulegen. Und das ist, also 250 ist, das ist nur eine Zahl jetzt. Ich möchte nicht sagen, dass das viel oder wenig oder whatever, nur eine Zahl. Aber wenn man ab 25 Jahren 250 Euro im Monat weglegt und anlegt und das ungefähr eine 8%ige Rendite hat, also man 8% jährlich sich das Geld vermehrt, dann hat man, wenn man 65 ist, ungefähr 878.000 Euro. Das heißt, man hat fast eine Million gespart. Ja, und dann geht man, dann ist man 65. Wir werden wahrscheinlich arbeiten, bis wir 70 sind, whatever. Und dann dazu hast du ja vielleicht noch Einkommen oder irgendwas passiert mal. Dann gehst du mit einer Million in die Rente. Das ist einfach
Let's
so
go.
Nice.
Da sehe ich mich schon einfach mit so einem nicen Fake Mantel. Mit meinen Girls sitzen wir da, wir trinken Kaffee und haben unsere Millionen, die wir ausgeben können.
Genau.
Da kann ich meinen Goldschmuck kaufen. Also es ist ein cooles Gefühl, dass man dann halt diese, also darüber haben wir auch in der ersten Folge schon viel darüber gesprochen, diese Unabhängigkeit und diese Freiheit, die man dadurch erlangen kann, dass man dann nicht abhängig ist von der Rente, von dem Partner, von der Familie etc., sondern wirklich sein eigenes Geld zu sagen, auch für sich arbeiten lässt. Das fand ich ein ganz cooler Spruch so, weil man arbeitet ja für sein Geld, und das Geld sollte ja auch ein bisschen so für dich arbeiten. Und das ist eigentlich das Ganze, wo es irgendwie Investment drüber geht, dass das Geld auch was macht und nicht nur liegt und unter dem Kopfkissen ist, sondern auch wirklich irgendwas tut. Und das ist auch super cool.
100%. Und nicht jeder hat jetzt so die 250 einfach mal so nebenbei rumliegen. Und klar, wir sind auch noch Studenten oder wir sind vielleicht noch von unseren Eltern abhängig. Und das ist jetzt wirklich, ich will das nur so mal als Inspiration sagen. Weil wenn man zum Beispiel erst mit 35 anfängt, 250 monatlich wegzulegen, dann hat man nur, oder das Geld wächst nur auf 375.000 Euro, wenn man 65 ist. Also an sich entweder 878.000 haben oder 375.000 haben. Und 375 ist auch viel Geld, aber natürlich, deswegen finde ich, kann man eigentlich nicht zu früh damit anfangen. Und wenn es eben nur 5 Euro sind, das kann man sich alles schön hochrechnen mit Zahlen. Also wenn man da ein Zahlenfreak ist, weil je mehr Geld man hat quasi, desto mehr Rendite kriegt man darauf auch. Also es ist auf jeden Fall was Spannendes und ich finde, das können wir alles gut jetzt ausdiskutieren, weil ich hatte auch dieses Problem manchmal quasi, dass ich so, okay, worauf spare ich hin? Dann bin ich zwar 65 und habe mir 1 Million, aber ich brauche jetzt die 250 für Konzerttickets oder whatever. Aber trotzdem ist es einfach ein wichtiger Punkt, den man jetzt halt noch die Zeit dazu hat, drüber nachzudenken.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, ist dieses, ja, weil man weiß ja gar nicht, was ist irgendwie in 60 Jahren oder in 40 Jahren sonstiges und auch in der aktuellen Zeit ist es noch schwieriger, also auch die Argumente zum Beispiel, man kann nicht wirklich auf ein Haus sparen oder man kann auf gewisse Sachen nicht hinsparen, weil man sich so oder so nicht leisten kann. Das ist schon ein bisschen vielleicht dann, entmutigend und halt nicht so cool, aber ich finde auch, dass einfach diese Sicherheit zu haben, dass dann doch irgendwie sich was ändert, das irgendwie doch als Backup zu haben und dieses Fuck you form, was ich auch vorher gesprochen habe, ist halt eine coole Sache, dass man sein Geld einfach nicht nur so unnütz ausgibt, sondern halt einfach was einsteckt, wo es einfach was bringt. Und oft, man hat dann diese zwei Sachen im Kopf, okay, entweder ich gebe das Geld aus oder ich spare es. Aber dieses Investieren ist halt eine komplett neue Möglichkeit nochmal, auch das Geld einfach zu vermehren, ohne dass man dafür irgendwas tun muss. Und das finde ich, ist für meinen Kopf irgendwie so mindblowing. Aber man macht ja auch was dafür. Deswegen, ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man beim Investieren auf dieses Time Horizon, also diese Länge halt achten muss. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass es aber eine lange Sache ist. Und was ich auch irgendwie jetzt gerade zum Beispiel mache, ich habe jetzt die 20% und 10% habe ich eben jetzt in meinem Fuck You Fund und die anderen 10% eben dieses Investieren und dann hat man halt noch ein besseres Gefühl zu wissen, okay, ich mache das was für mich aktuell, aber auch für mein Future Self. Man weiß ja nie, was ist. Wenn irgendwas Katastrophe einbricht, hat man wenigstens gegen die Zombie-Apokalypse das Geld, was man einnutzen kann. Und das ist, glaube ich, echt ein cooles Ass im Ärmel.
Ja, total. Deswegen ist, wie du meintest, eben ganz wichtig, auch vorher sich Gedanken zu machen, habe ich irgendwelche großen Ausgaben jetzt die nächsten Jahre? Weil es lohnt sich natürlich nicht, auch in diesem Beispiel, das Geld anzusparen und dann nach 3 Monaten wieder abzuheben oder sowas, sondern das muss wirklich dann, bis man 65, oder sollte natürlich idealerweise, bis man 65 ist, sich schön vermehren und größer werden und wachsen. Deswegen, genau, einfach 100% auch das, was du meintest.
Ja,
und
also
wenn man
zusammengefasst,
dann,
ja.
Nee, nein, fass gerne zusammen.
um zusammenzufassen, einfach davor sich Gedanken machen, was für ein Typ Investor ich eben bin. Also erste Frage, was ist eben mein Zeithorizont? Will ich das jetzt auf 5 Jahre, auf 10 Jahre oder in 20 Jahren anlegen? Zweite Frage, was ist generell meine finanzielle Situation? Die kann sich ja auch ändern. Also nur wenn ihr jetzt vielleicht nur 1 Euro anlegen könnt, heißt nicht, dass ihr vielleicht in 2 Jahren, wenn ihr dann einen Vollzeitjob habt oder in 5 Jahren, das halt steigern könnt. Also wenn man, glaube ich, jetzt schon so in Berührung damit kommt, wie es funktioniert, dann fällt es auch einem später viel leichter, das dann noch zu erhöhen oder zu verändern oder anzupassen. Und eben die Frage, wie viel Geld man überhaupt investieren müsste. Also das einfach die 3 Fragen für sich reflektieren, sich damit beschäftigen und dann ist es, also dann darf ich auch nicht zu overthinken. Also es ist auch dann,
ja, nicht zu
man
viel
kann
nachdenken.
Eben,
ja.
Man kann das dann auch wieder zu rausnehmen, wenn man damit dann doch eine Angst hat und sagt, okay, dann passt doch nicht, dann kann man es auch rausnehmen. Ich habe auch von ganz vielen Frauen gelesen, die sagten, okay, mein erstes Investment war komplette Hose und ich habe da all mein ganzes Geld verloren. Aber dann wusste ich ja beim nächsten Mal, was ich besser machen kann. Also das ist eine Sache, wo man auch daraus lernen kann. Deswegen gar nicht zu überfinken und genau darüber nachdenken, was die perfekte Strategie ist, weil das gibt es nicht. Es gibt nicht die eine Weg dafür.
Genau. Und auch klein anfangen, also das ist natürlich das Worst Case, wenn man dann sein ganzes Geld verliert, weil man eine falsche Investition gemacht hat. So sollte es nicht sein. Und ich finde, auch erstmal am Anfang nicht so risikobereit sein. Also schon, vielleicht, da sind nämlich junge Leute sind meistens risikobereiter als ältere. Und wenn man jung eben anfängt, so in diese Sparding, oh, jetzt mache ich das große Geld und lasse das für mich wachsen und schau mir irgendwelche TikToks an, und das schon, finde ich, ist der sichere Weg immer der richtige. Und auch mit dem Bauchgefühl gehen und dieses, ja, genau, also das, ich finde, das haben wir eine ganz gute Aufstellung gemacht. Jetzt ist eben die Frage, okay, ich habe hier bestimmtes Geld, ich möchte es anlegen. Worin möchte ich es anlegen? Und da gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also ich zähle mal so jetzt auf, es gibt Aktien, es gibt Fonds, es gibt Immobilien, es gibt Sparbücher, Anleihen, Tagesgeld, Festgeld. Und dann, das sind alles so die virtuellen Sachen, dann gibt es noch die materiellen Sachen, vielleicht kannst du ja da was dazu sagen.
Es geht zum Beispiel an die Gucci-Tasche, aber das ist auch, man könnte theoretisch ja, auch ein Designer-Handtaschen.
Die Hermes Kelly.
Die Hermes zum Beispiel, die steigert ihren Wert, aber das ist vielleicht auch nicht die erste Sache, die man vielleicht investieren sollte. Es gibt sozusagen eben auch physische Sachen, wie eben auch Kunst zum Beispiel. Man kann auch einen Goldbarren zum Beispiel sich holen, oder das Klassische, was natürlich jeder kennt, sind Wohnungen. Also Immobilien sind natürlich super gefragt oder das Größte, aber da habe ich vorher schon gesagt, eher auch wieder schwierig, glaube ich, als junger Mensch gleich eine Wohnung zu investieren. Deswegen legen wir den Fokus eher auf die physischen Investments.
Ja, und also ich persönlich bin von physischen Sachen jetzt nicht ganz so der Fan oder so. Es hat natürlich alles sein und oft, also es gibt einen super tollen Investor und ich glaube, der war mal der reichste Mann der Welt. Der hat auch gesagt, nur in das Investieren, in wo man sich auskennt. Also wenn du keine Ahnung von Kunst hast, dann kauf dir kein Gemälde oder so. Und oder wenn du keine Ahnung von Uhren hast, dann kauf dir keine teure Uhr. Oder irgendwie auch das Gleiche bei Aktien, kann man auch gut sagen. Aber ich finde, das muss man sich, es klingt immer so lustig, ja, dann kaufe ich mir eine tolle Tasche und die wird nur noch teurer, aber dann dahinter denk mal das, wie lagerst du diese Tasche? Ist es einbruchgeschützt? Musst du dir ein Safe kaufen? Musst du Gemälde, keine Ahnung, was ist, wenn der Künstler irgendwann ein schlechter Mensch war, dann steigt der Wert, sinkt der Wert. Und also diese ganzen Gedanken mit Materialgütern, finde ich, ist auch zu spekulativ.
Voll. Also ist natürlich das Vorteil, dass man das Objekt sieht und dass man das vielleicht auch anfassen kann und das halt vielleicht mehr greifbarer ist. Aber wie du sagst, danach ist wirklich, dass der Kaufpreis einfach nicht sicher ist. Also du weißt halt nie, wie du es danach verkaufen kannst. Hängt auch, also wenn ihr vielleicht die Serie Bares für Rares kennt, also das ist eigentlich ein perfektes Beispiel. Dann hat vielleicht jemand eine 2 Millionen Euro irgendwas und trotzdem wollen das die Käufer nur für den und den Preis haben, weil sie es halt weiterverkaufen müssen. Also es ist halt echt ein bisschen trickige Sache, und wenn ich da irgendwie vielleicht auskennen und wohlfühlt, do your thing. Aber das gleiche würde ich jetzt auch nicht machen. Außer natürlich, ich würde gerade, aktuell habe ich in ein iPhone investiert und ein MacBook für mich, weil ich weiß, okay, das nutze ich für 5 Jahre. Aber es ist was ganz anderes. Es ist nur, dass man es halt nutzen kann, aber es ist kein Investment.
Ja, genau. Also an sich Gebrauchsgegenstände finde ich kein Investment. Also ich sage immer, es ist eine Investition, wenn ich mir jetzt eine super kuschelige Jogginghose kaufe, weil es eine Investition in mein Wohlbefinden. Aber das ist nichts, was jetzt eine Wertsteigerung hat.
Das wird eher weniger.
Genau.
Aber, ja, auf jeden Fall wichtig auch zu nennen.
Ja, es gibt so Grundregeln, wenn man sich rantasten möchte, und das ist immer breite Streuung, also nicht alles auf ein Rennpferd setzen, sondern am besten möglichst viel, möglichst verschiedene Sachen, weil zum Beispiel bei Aktien kann es immer sein, dass es der Firma plötzlich schlecht geht und dann verlierst du auch dein Geld. Aber wir können ja erstmal so erklären, was ist vielleicht.
Yes. Willst du erstmal Woman-Splaining dann das Krypto erklären? Oder wollen wir
Aktien? Fangen wir mal mit den normalen Sachen vielleicht an, irgendwie, ich weiß nicht. Also Aktien, finde ich, ist so das berühmteste. Das ist quasi, du kaufst einen Teil einer Firma, so würde ich es jetzt erklären.
Ja, du kaufst Mini-Mini-Teil des Unternehmens. Genau. Also wenn ich vorstelle, Amazon hat zum Beispiel 500 Millionen Aktien und wenn du dann 100 Aktien irgendwie hast, dann besitzt du halt 0,000002 an Amazon. Das heißt nicht, dass du jetzt dann nebenan sitzen kannst und dann vielleicht im Meeting teilnehmen kannst, was es aber auch gibt. Also es gibt die Möglichkeit, glaube ich, auch für Investoren dann eben auch mitzuwählen oder bei bestimmten Betriebsversammlungen dabei zu sein. Das ist auf jeden Fall super cool. Aber man ist jetzt, also man kauft zwar einen Teil des Unternehmens, aber man ist jetzt nicht so Inhaber so wie in dem Sinne, was einfach Millionen an Aktien da an diesem Art gibt. Aber wenn es ein kleiner Unternehmen ist, dann ist es zum Beispiel ganz anders. Aber so ist es halt die generelle Struktur.
Als Aktieninhaber von einer Firma hast du theoretisch auch ein Entscheidungsrecht an der Firma. Also zum Beispiel, man wird dann eingeladen zu Meetings oder irgendwie Aktien teilnehmen, Aktieninhaber treffen und sowas. Also je mehr Aktien du von einer Firma hast, desto mehr Rechte hast du. Also es gibt schon so einen Grundbetrag, glaube ich, wenn du irgendwie, boah, ich weiß nicht, über 40%, über ein Viertel oder 15% der Firma hat, also da gibt's, sorry, das habe ich jetzt leider nicht die Fakten da, aber wenn du viele Aktien von einer Firma hast, dann gehört dir wirklich auch ein Teil der Firma und kannst sogar mitentscheiden, wenn jetzt zum Beispiel ein CEO-Wechsel anstehen würde oder irgendwie sowas. Und genau, wenn es der Firma schlecht geht, dann sinkt deine Aktie und wenn es der Firma gut geht, dann steigt deine Aktie und man vertraut quasi, dass eine Firma viel Umsatz machen wird, indem man bei denen eine Aktie kauft und sagt, okay, die wird nur noch steigern und die Firma wird nur noch größer werden und mehr Erfolg haben und die Aktie wird immer wertvoller werden. Und genau, man kann die quasi in Stückzahl kaufen und da gibt es verschiedene Unternehmen. Ich bin natürlich sehr hinterher hinter der Microsoft-Aktie und check immer sehr gerne als Hobby, wie gerade der Kurs läuft, aber auch bei anderen, zum Beispiel auch eine BMW-Aktie, ist sehr beliebt in Deutschland und das ist sowas, das kauft man einmal und hat sein ganzes Leben lang. Und das Coole bei Aktien, manchmal kriegt man auch die dann ausbezahlt teilweise. Also wenn die sehr gut ist, dann kriegst du Auszahlungen. Das hat einen.
Ja, die Dividenden, glaube ich, sind das dann.
Genau.
Oder?
Ja, genau.
Ja, und da kann man auch eben unterscheiden. Also, BMW zum Beispiel ist ein gutes Beispiel für so, das sind sich dann, im Englischen heißt es das ist dann zirkulär, ich weiß gar nicht. Aber ich vergib zwei Typen. Einmal diese typischen, so, die folgen halt Trends und so weiter, eher so Luxusmarken, also Sachen, die Leute vielleicht nicht unbedingt brauchen, aber zum Beispiel hohen Antrag haben und hohe Nachfrage und Aktien von Unternehmen, die zum Beispiel vielleicht sehr stabiler sind, weil es zum Beispiel eine Food oder also eine Essensindustrie ist oder Medizin, solche sind die Richtung, da kann man auch noch unterscheiden von der Sicherheit her. Natürlich sind das Sachen, die vielleicht Leute immer brauchen werden und ein BMW-Auto muss ich vielleicht nicht immer jemand kaufen, wenn die Wirtschaft gerade nicht gut läuft. Solche Sachen muss man auch im Kopf halten. Also auch wenn es gerade aktuell vielleicht ein Luxusprodukt ist, kann es natürlich ändern, je nachdem, wie die Situation ausschaut.
Genau. Ja, das ist so, finde ich, das, was man machen kann. Ja. Da sollte man halt auch immer schauen, welche Firmen mag man, wo kennt man sich aus. Also das ist, finde ich, auch nichts, wo man einfach was kaufen sollte, wo man eigentlich keine Ahnung von hat, sondern klar, so die Big Player sind immer so die großen amerikanischen Firmen. Und wenn man sich in dem Bereich auskennt, dann ist es zum Beispiel was, wo man investieren könnte. Aber das ist, muss man auch sagen, an sich Aktien und Wertpapiere und Krypto ist alles wahnsinnig spekulativ. Also du setzt dein Geld quasi in eine Firma und du weißt nicht, was passieren wird. Und deswegen könnte man sich auch andere Sachen anschauen. Das sind zum Beispiel Fonds, wo wir jetzt drauf gehen. Da könnte man, wenn man irgendwie bei dem Bereich Aktie bleiben möchte, könnte man zum Beispiel in einen Aktienfonds investieren. Das ist dann quasi, man bezahlt einen, ich drück's mal ganz leicht aus, in einen Dienstleister, quasi eine Gruppe an Menschen, die gibt denen das Geld und mit deinem Geld kaufen die Aktien, verkaufen Aktien und handeln mit Aktien rum. Du hast aber nie dieses, ich kaufe jetzt eine Aktie und ich verkaufe diese Aktie, wo man auch immer Beträge zahlen muss, sondern man kauft einmal, gibt man einem Fonds Geld und zahlt in diesen Aktienpool rein. Und es gibt verschiedene Fonds, die verschieden aufgestellt sind. Es gibt Fonds, die sich auf bestimmte Länder fokussieren oder nur auf bestimmte Firmen oder auf bestimmte Bereiche. Und man gibt quasi Geld in diesen Pool an Fonds und an Aktien und gibt es so ein bisschen aus den Händen. Und ich finde, das ist eine sehr gute Idee, zum Beispiel, wenn man jung ist und noch nicht sagt, ich möchte jetzt nur in XY investieren, sondern ich möchte einfach mal mich ein bisschen rantasten an dieses Thema. Man kann da genauso Geld verlieren. Das ist alles spekulativ bei Investment. Muss man immer dazu sagen, man kann immer Geld verlieren. Also das ist nicht garantiert, dass man da Geld macht. Und das muss man sich auch bewusst sein, wenn man das Geld investiert und vielleicht, keine Ahnung, das Erbe vom Opa investiert, ja, das kann auch alles verloren gehen. Also das muss einem immer klar sein. Aber das ist halt eine gute Möglichkeit auch, ja, einfach mal da sich ranzutasten.
Genau, und auch zu, also diese, ich glaube, Risiko- und Sicherheitsfaktor haben wir auch schon ein bisschen angesprochen, so da auch bewusst sein, wie risikobereit man ist. Aber das kann natürlich immer auch wieder senken, aber meistens wird der Aktienmarkt halt immer wieder auch zurückkommen. Also deswegen auch diese Zeithorizont ist halt super wichtig, weil es kann sein, dass es halt irgendwie ein Jahr schlecht läuft und dann kann es wieder hochspringen. Ja, ich habe sogar gelesen, dass in den letzten 93 Jahren der Aktienmarkt sogar an 10% mehr an Wert wieder bekommen hat, sozusagen, also immer wieder zurückgesprungen ist und sagen, dadurch immer noch mehr Wert dazu bekommen hat. Deswegen da muss man sehr viel Vertrauen, sehr viel Geduld und sehr viel Ruhe mitbringen, dass man nicht irgendwie schnell panikt und dann denkt, mein Gott, deswegen das auf jeden Fall auch im Kopf halten, dass es auf jeden Fall sicherer ist, als es unter dem Kopfkissen zu legen. Nur da ändert sich halt gar nichts.
Genau. Oder es wird weniger. Genau. Und bei diesen Fonds, Aktienfonds, gibt es dann auch die ETF. Da kannst du ja vielleicht was drüber sagen. Ich glaube, du hast darin investiert, oder?
Genau. Ein ETF ist, kann ich mir vorstellen, wie so ein Korb voller so Aktien. Und anstattdessen dessen eben, dass du den eben selber managen musst, hast du eben auch einen bestimmten Index, den er eben folgt. Zum Beispiel in Deutschland den DAX oder S&P 500. Das heißt, kannst du dir vorstellen, dass es einfach sehr viele Unternehmen sind, in die du gleichzeitig investierst. Du hast also einen ganz großen Fundus an zum Beispiel den größten Unternehmen mit Amazon, Microsoft etc., die alle in einem drin sind. Das heißt, du musst nicht jede Aktie einzeln kaufen, sondern kaufst einfach einen Teil von diesem ETF und dann ist sozusagen alles mit drin. Und das ist natürlich super, weil dann ist es halt super breit gestreut und es wird sehr unwahrscheinlich sein, dass plötzlich alle Unternehmen eine Krise haben und alle jetzt super runtergehen, weil es entweder sich ausgleichen wird oder halt die großen Player natürlich immer ein bisschen da bleiben werden. Das heißt, es mindert aber das Risiko, dass du dein Geld verlieren kannst, weil du einfach in sehr viele Unternehmen gleichzeitig investierst und nicht nur in eins und da halt dann nicht so abhängig bist von einem.
Genau, und es wird immer der Markt imitiert oder der Börsen, ist ein Nachbau des Börsenindexes, also es imitiert immer die breite Masse und das Gute ist quasi, wenn es der Wirtschaft gut geht, dann geht es allen gut und wenn es allen schlecht geht, es allen schlecht. Also du bist eigentlich immer auf dem Mittelmaß. Es ist nicht, dass du wesentlich viel mehr Geld verlierst als andere Leute oder wesentlich viel mehr verdienst. Deswegen sind manche Leute vielleicht ein bisschen risikobereiter, aber man kann nicht groß extrem was falsch machen. Es wird halt nur der Börsenindex nachgemacht. Das ist etwas, mit dem man sich auf jeden Fall mehr beschäftigen kann. Und der Vorteil, wieso viele es kaufen, ist, weil sie günstig sind. Also man muss da nicht sehr viel Geld für eine Aktie hinblechen, die dann abstürzen kann. So genau.
Und man differenziert auch ein bisschen so von Art. Also viele sagen zum Beispiel, dass man immer gut mixen soll. Also da ist immer Diversität immer super, super cool. Zum Beispiel, dass man halt Entwicklungsländer und Schwellenländer halt auch beachtet, dass zum Beispiel die Schwellenländer, die irgendwie gekommen sind, das ist einfach, dass die zum Beispiel dann natürlich auch mehr irgendwie Chancen haben, da ihren Wert zu steigern. Also dass man da einen Mix irgendwie hat an den verschiedenen Ländern zum Beispiel, aber auch in verschiedenen Bereichen. Also da kann man sich halt wirklich, was einem auch wichtig ist, halt drauf fokussieren. Also zum Beispiel ein ETF kauft, der sich sehr auf die Nachhaltigkeit fokussiert, dass da viele Unternehmen drin sind, die halt jetzt mehr in diese Technologie investieren oder zum Beispiel ganz großes Thema natürlich auch KI, dass dann vielleicht viele Unternehmen drin sind, die halt mehr KI nutzen. Also muss man halt selber gucken, wo man seine Prioritäten setzt oder wo man dann selber drin glaubt. Das ist wieder so ein Bauchgefühl und Typsache. Aber meistens macht man nichts Falsches, wenn man halt diesen bekannten, also es gibt schon ein bekanntes MSCI World, wo ganz viele machen. Also das sind halt so klassische Sachen, wo man halt am Anfang nicht viel falsch machen kann. Aber trotzdem man sich davor informieren soll. Also jetzt nicht blind das kaufen, was das erste TikTok sagt und wo die ersten Leute sagen, ja, mach das auf jeden Fall. Sondern immer ein bisschen skeptisch sein, ein bisschen hinterfragen, okay, ist es aber was auch für mich? Was steckt da wirklich dahinter? Und wie Mir ja schon gesagt hat, nicht investieren, was man nicht versteht. Also bevor ihr es nicht verstanden habt, was das ist und was da alles da drin steckt und ob es für euch okay ist, dann vielleicht erstmal abwarten und das erstmal abchecken mit euch.
Ja, und wir geben wirklich hier nur einen groben Überblick. Wir geben nicht die ausführlichen Informationen, das will ich nur noch dazu sagen. Yes. Ganz guter Tipp zu ETFs, was mir sehr geholfen hat, ist von Finanztipp. Die machen echt coole YouTube-Videos und haben auch eine tolle Webseite und die erklären das echt richtig gut, auch was ETFs sind. Synthetische, physische, ausschüttende. Es gibt verschiedene ETF-Möglichkeiten und Versionen. Also bitte, bevor ihr euch irgendwo investiert, nehmt nicht uns so als Quelle, sondern schaut euch nochmal zum Beispiel Finanztipp an oder googelt einfach ein bisschen und genau, macht dann nochmal eine Deep Dive Research. Wir wollen euch nur nochmal so ein bisschen an dieses Thema hinleiten, so als kleinen Zwischeneinruf.
Genau. Aber diese Sachen kann man, also auch die Aktien und ETFs, die kann man natürlich jetzt nicht, man kann nicht in den Shop gehen und die kaufen. Das Ganze funktioniert oder wie man sich vielleicht auch aus den Filmen kennt, wo Leute dann in so einem Börsenraum stehen und rufen, kaufen, nicht verkaufen und so. Das ist natürlich alles virtuell und man muss es überall als eine Plattform machen. Also da gibt es auch verschiedenste Trading-Plattformen jetzt sozusagen, die bekannte sind oder nicht bekannte sind und dazu sagen, über die kann man dann sich das kaufen.
Genau. Ja, so funktioniert das. Können wir auch gleich noch erzählen, wie wir das machen. Ich würde nur noch mal in den Thema, was es sonst jetzt noch neben Aktienfonds und ETFs so gibt, ist auch Tagesgeld und Festgeldanlagen. Da kann man sich auch überlegen. Festgeld ist zum Beispiel, dass man wirklich sagt, ich lege jetzt richtig lang mein Geld an und dann hat für diese Zeit die Bank ein bisschen mehr Zugriff auf dieses Geld und kann ein bisschen mehr damit arbeiten und dafür kriegst du auch mehr Zinsen. Du kannst aber nicht direkt darauf zugreifen und sollte man erst machen, wenn man wirklich einen langen Sparplan hat und weiß, ich brauche dieses Geld jetzt erstmal nicht in den nächsten 15 Jahren. Bei Tagesgeld ist es anders, da hat man ein viel besseres Zugriff, hat dadurch aber auch weniger Zinsen, so grob gesagt. Wie gesagt, ist alles sehr grob hier angeschnitten.
Und Krypto wollen wir noch, damit kein Man uns irgendwas mansplainen kann.
Yes, genau. Ich überlege gerade, gibt es sonst noch was?
Ich glaube, das sind die wichtigsten, oder zumindest die größten wahrscheinlich. Größten?
Ja, Sparbuchanleihen, genau. Krypto. Also es gibt die berühmteste Kryptowährung ist Bitcoin. Und dazu gibt es noch Ethereum. Und wenn ich es richtig ausgerüstet jedes Mal denke ich mir so, ach, ist das die richtige Version? Auf jeden Fall ist Bitcoin die allergrößte. Von der ganzen Marktkapital ist Bitcoin hat 40% aller Kryptowährungen. Und ich glaube, das Marktkapital ist ungefähr 1,5 Billionen Euro. Wenn ich mir sicher bin. Also viel Geld. Und Krypto ist eigentlich eine eigene Währung. Also man kann im Internet damit bezahlen. Es ist aber auch ein dezentrales Netzwerk. Das heißt, es hängt nicht an einer Bank oder an einem Server zum Beispiel. Oder es gibt einen Chef, der das hat. Sondern es ist jeder Teilnehmer von dieser Kryptowährung, der Bitcoins hat oder der investiert, ist ein eigenes Knotenpunkt in diesem Netzwerk. Und das ist ganz interessant und wichtig, weil das macht die Kryptowährung so sicher. Also sicher vor zum Beispiel, dass man einfach Copy-Paste macht und sich selber sein Geld vermehrt. Das funktioniert nicht, weil daran hängt die Blockchain. Vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört. Ich will auch nicht zu tief gehen, weil dieses Thema ist wirklich sehr spannend und vertrackt auch, sehr kompliziert. aber der Hintergedanke von Kryptowährung ist eigentlich, dass man es bezahlt, also wie ein Euro quasi und man kauft sich was davon im Internet, aber es hat so ein bisschen einen anderen Leistung angenommen. Ich weiß nicht, ob Leistung das richtige Wort ist. Es wird nämlich jetzt als Investition hergenommen und wird quasi Leute investieren in den Bitcoin, dass der ein Bitcoin mehr Geld wird. Heutzutage, ich muss jetzt meine Notizen raus. Ich hole einfach mal meine Notizen von meinem Referat.
Ja, hol die raus. Logo, let's go.
Ich hab das hier, genau. Ja, genau. Das, Marktkapitalisierung gerade ist 1,7 Billionen Euro. Also ich war recht richtig. Ich wollte nur schauen, wie viel ein Bitcoin gerade ist. Ja, genau. Also das Interessante an Bitcoin ist, dass das als Investition extrem spekulativ ist. Also die Leute, die mit Bitcoin handeln, die sind wirklich, die gehen aufs Ganze. Ein Bitcoin heute zum Beispiel, ich glaube, Stand letzter Woche, ist ungefähr 39.000 Euro. Also ein Bitcoin ist 39.000 wow. Euro. Anfang letzten Jahres war es 16.000 Euro. Krass. Ein Jahr davor war es ungefähr 60.000 Euro. Also es ist, wenn man sich das mal in so einer Grafik sieht, ist wirklich zickzack, zickzack, hoch, runter. Und dadurch kann man halt großes Geld machen, indem man in einer schlechten Phase sich ein Bitcoin für 16.000 kauft und dann der auf 60.000 steigt und dann hat man 15 Bitcoins und dann hat man Big Money so ungefähr. So wollen das die Leute, aber es ist natürlich, hat auch immer ein großes Risiko und sind auch große Verluste dabei involviert. Und Bitcoin ist quasi ein Code-System und man kann mit Leuten, wieso es auch so einen schlechten Ruf bekommen hat, ist anonym. Jeder mit Investor oder Person, die Kryptowährung, die ein Bitcoin besitzt, ist anonym hinter einer ID-Adresse und hat ihr digitales Wallet, was alles, du brauchst dazu keine Bank, nichts, keine Identität, sondern jeder Mensch auf dieser Welt kann ein E-Wallet aufmachen und Bitcoins kaufen, wenn er möchte und mit Bitcoins handeln oder Leuten was verkaufen und deswegen wird es oft für illegale Geschäfte halt auch benutzt im Darknet, wie man so das oft hört, weil eben nicht ein direkter Name damit verbunden ist und kein Bankberater sieht, oh, die Mia hat sich jetzt da was im Darknet gekauft, sondern das checkt keiner. Deswegen hat es auch diesen negativen Ruf.
Ja, und damit witzige Side-Story. Ich finde es gerade super schön, jetzt zuzuhören. Richtig schön erklärt. Ich lieb's. Kurze Side-Story auch, wo du meintest, so, ja, die Bank kann dann sehen, was du so gekauft hast. Ich habe mal auch einen Anruf bekommen. Also nicht ich habe einen Anruf bekommen, sondern meine Mama hat einen Anruf bekommen. Ihre Tochter hatte was Komisches überwiesen. Wir wollten fragen, ob was das ist. Und dann hat sie mir eine neue Nummer gegeben und hat sie mich angerufen. Ja, Frau Benaske, wir haben gesehen, dass sie an Terrace of Beauty was überwiesen haben. Wir wollen warum, was das ist und keine Ahnung was. Und es war halt so eine Beauty-Firma, die sich halt so nennt. Also ganz schlechter Name, warum man sich so nennt und das nicht im Kopf hat. Aber die wollten halt so ein bisschen so und wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, Marketing-Sachen was triggern. Und dann musste ich echt so klären, nee, sorry, das ist eine Seife, die ich gekauft habe. Das hat nichts mit Terroristen zu tun.
Also dachte ich, okay. Terrors?
Ja, Terrorist. Also wirklich so.
Oh mein Gott. Aber ganz ehrlich, welche Terroristengruppe würde sich denn Terrorist also Beauty nennen?
Voll. Also das wäre eh schon sehr offen. Sehr, glaub ich glaube, die müssten wahrscheinlich, wenn die so Schlagwörter irgendwie im System haben, wahrscheinlich wird es dann irgendwie ausgeschlagen. Wo ich so denke, okay, aber das ist halt echt, also eine witzige Story, dass sie da sich gehört haben, was sich die Gina da kauft.
Oh mein Gott.
Und wem sie da unterstützt. Ja.
Lustig, funny. Ja, ich kann ja noch ganz kurz, oder langweilig dich, bin ich schon Finance-Bro?
Nee, alles gut, ich fand das cool. Nee, alles gut.
Ist auch so Finance-Bro, so, tell me about crypto und dann redet der einfach eine halbe Stunde vor sich hin, man kann währenddessen schon aufs Klo gehen und so. Die andere Person checkt es nicht, ob man noch da sitzt und zuhört. Ich wollte nur noch kurz auf die Blockchain eingehen, weil das ist so ein Begriff, den hört man ganz oft und das macht dieses System sehr robust. Bitcoins wurden 2009 gegründet und seitdem hat dieses System eigentlich, ist noch nicht zusammengebrochen. Und das ist ziemlich krass, mal so um zu sagen. Und das ist, weil jedes Mal, wenn man eine Überweisung macht mit einer Bitcoin und was kauft oder was Geld bekommt, dann wird diese Transaction. was ist das deutsche Wort?
Transaktion? Ja, diese
Transaktion? Nee. Die Überweisung quasi.
Ja.
Ja, Transaktion. Genau. Jedes Mal wird eine Transaktion erstellt. Und dann werden mehrere Transaktionen gesammelt in einem Block. Dieser Block, also das sind ganz viele, ich glaube, das sind hunderte Transaktionen, werden in einem Block gespeichert. Und dieser Block bekommt dann einen Code, einen Hashwert. Und dieser Hashwert wird dann erstmal noch überprüft von Leuten, die das arbeiten. Deren Arbeit ist es quasi, diese Transaktion zu überprüfen, diesen Hashwert zu checken. Und dadurch kriegen die natürlich auch Teile von Bitcoins, aber das kann ich gleich nochmal erklären. Und dann wird dieser Hashwert angepflegt quasi in die Blockchain. Also man kann sich wirklich wie eine Kette an Codes vorstellen. Und jeder dieser Werte hat Informationen von dem Block und hat Informationen von allen Transaktionen. Das heißt, jeder von uns, jeder auf der Welt kann diese Chain einsehen, die ist Open Source. Das heißt, jeder kann sich das anschauen. Und sobald dieser Wert eingepflanzt ist, wird es kopiert und auf alle Netzwerke geupdatet oder auf alle Netzwerke geschickt. Das heißt, jeder Mensch ist ein Teil dieses Knotenpunkts und hat plötzlich alle Daten von allen Transaktionen, die gemacht wurden in dieser Blockchain.
Crazy, Alter.
Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich kopiere meine Bitcoins und mache irgendwie Double Spending zum Beispiel, das geht nicht, weil dann würde ich auf meinem Netzwerk sehen, komisch, da ist ein Fehler. Du müsstest quasi jeden Computer in diesem Netzwerk hacken. Und das ist unmöglich. Fast nicht, bisher noch nicht gemacht, jedenfalls. Also jetzt ganz grob erklärt. Und dann wird nochmal, kommt eine Konsistenzprüfung und alle Blöcke werden nochmal kontrolliert. Und fehlerhafte Blöcke, die schlagen natürlich dann aus. Und so geht das immer weiter. Und diese Blockchain wird länger und länger und länger. Und es gibt, wieso Leute auch gerne in Bitcoin investieren, ist, es gibt nur 21 Millionen Bitcoins auf der Welt. Und im Moment sind 19 Millionen im Umlauf. Und die Bitcoins entstehen, indem sie gemined werden. Also es gibt die Miner, die schürfen diese Bitcoin und das lösen sie, indem sie kryptografische Rechnungen lösen. Und das ist extrem schwierig. Also das braucht extrem viel Datenleistung. Und dadurch, wenn sie das geschürft haben quasi, werden Bitcoins neu, kommen neu in die Welt. Und dadurch verdienen sie auch Bitcoins. Und diese Miner kümmern sich auch darum, um zu schauen, dass diese Chain keine Auffälligkeiten sind und dass nicht Leute irgendwie was Böses treiben.
Boah.
Hast du Fragen?
Also ich bin deshalb gleich ein bisschen ausgestiegen beim letzten
Okay,
Mal.
Du kannst mich auch rauscutten im Podcast. Vielleicht
alles
verlieren
gut.
Wir jetzt Leute.
Nee, ich bin auch gerade so dieses Moment, so, wenn man so nachdenkt, so, wie kann es sein, dass wir aus Wasser und Erde das jetzt irgendwie produzieren aus Menschen? So ähnlich wie Bluetooth oder Wi-Fi. So. Auch wenn es immer jemand erklärt, ich verstehe nicht ganz, wie man drauf gekommen ist und wie das verstanden ist, aber es ist sehr faszinierend. Aber ja, crazy. Also sehr, sehr krass. Dass es da so, wie man sich da so reinfuchsen kann. Also ich glaube, Bitcoin ist wirklich was, wenn du dich da so technisch super affin bist und das richtig gerne machst, ist perfekt so. Aber wie du sagst, halt echt schwierig, weil das halt nicht von irgendwas gesteuert wird. Also es gibt dann keine Governance, keine Regierung, die das irgendwie guckt. Das ist echt nur von so Nutzern auf einem Netzwerk halt irgendwie kontrolliert. Und das ist natürlich dann super risikoreich.
Ja, es ist eben nicht kontrolliert. Also es gibt einen Gründer, der lebt aber unter einem Pseudonym und man ist noch nie rausgefunden oder dieses Pseudonym gibt es. Es gibt ganz viele verschiedene Theorien, wer das gegründet hat und ob das nicht vielleicht eine Gruppe an Menschen ist, die dieses Bitcoin gegründet haben. Also es ist eben dezentral, es ist nicht diese eine große Firma, die dahinter steht. Und ich glaube, das ist, was Leute mögen, weil wir leben halt in so einer Welt, wo alles irgendwie diese Big großen Firmen steuern und so, das ist auch so ein bisschen nerdy, keine Ahnung. Ich finde es ganz spannend, aber es ist auf jeden Fall nichts, wo ich persönlich investieren würde, weil es einfach wahnsinnig spekulativ ist und extrem auch nicht halt als Geld funktioniert. Also wenn man mal drüber nachdenkt, das ist ja eigentlich eine Währung, aber Leute investieren, also es ist ganz spannend, spannendes Thema. Aber du kannst mich auch, ich hoffe, du musst ja schneiden. Wenn es zu langweilig ist, dann schneid mich kurz, weil das ist, da muss man versuchen, alle abzuholen.
Alles ja. Gut, ich kann einmal kurz zusammenfassen. Also, wir haben uns im ersten Teil jetzt darüber erstmal Gedanken gemacht, was für ein Typ Investor wir sind. Jetzt sind wir im zweiten Teil, okay, worin möchte ich investieren? Und wenn man das so für sich so abgecheckt hat, ob ein ETF, ob eine Aktie oder sogar Bitcoin, aber lieber nicht, dann vielleicht können wir zum letzten Teil noch dazu kommen, was wir vielleicht machen, was so die ersten Schritte sind und was vielleicht auch so ein bisschen die Regeln des Investieren sind, also dass man so ein bisschen im Kopf hält, was da so zu beachten ist.
Genau, also meine Regel persönlich, fange ich einfach mal ein, wirklich breite Streuung schützt vor großen Verlusten. und ich habe so angefangen, indem ich einen tollen, ganz, ganz tollen Bankberater habe. Ich würde am liebsten seinen Namen nennen, weil der ist, I love Shout him. Out. Shout out, der ist wirklich ganz toll und der hat mich so ein bisschen an dieses Thema rangebracht und ich bin einfach mal hingegangen. Ich war total ahnungslos und er hat gesagt, das gibt's und einen muss man auch sagen, die Leute, die einen Bankberater haben, eine Bank versucht natürlich auch selber auch da was zu verkaufen, wo die jetzt zum Beispiel Verträge haben mit bestimmten Fonds oder sowas. Aber der hat mir ganz gut geholfen, einfach mal ein bisschen damit anzufangen. Und ich habe dann mir nach diesen ganzen Überlegungen gesagt, okay, das, was ich habe, möchte ich dann in Fonds investieren, weil das für mich das Leichteste war. Da muss ich nicht groß nachdenken. Ich bin Studentin, ich studiere nicht BWL und setze mich mit diesem Thema jeden Tag auseinander und ich habe keine Zeit, in bestimmte Aktien zu investieren. Und dann, jetzt aber durch die letzten Jahre, habe ich auch mehr Interesse an diesem Thema und habe ich mich auch mit mehr ETFs und Aktien eingelesen und jetzt auch ein bisschen daran getastet. Aber ich möchte immer sagen, dass ich nie wahnsinnig viel Geld auf eine Aktie setze oder auf einen Fonds, weil das ist einfach sehr spekulativ. Genau, aber ich mache das alles über meine Bank, über meinen Bankberater, also ganz oldschool, nicht so online alles und das gibt mir einfach wahnsinnig viel Vertrauen. Und ich finde, das ist mein Tipp auch so, man muss auch noch Vertrauen haben und nicht groß Angst und Sorge, sondern das muss auch ein bisschen ein Hobby sein.
Voll. Nee, super interessant, voll cool. Also ich habe das, ich mache das nicht über eine Bank, über die Bank generell. Ich habe auch viel mit vielen Freunden darüber gesprochen und die haben mir die Plattform Trade Republic heißt sie, glaube ich, ja. Ich sollte mich auch da natürlich auskennen, was ich da mache. Aber ich glaube, ja, sie heißt Trade Republic. Und deswegen habe ich mich sozusagen da auch sicher gefühlt, weil ich wusste, okay, gewisse Freunde, Bekannte machen das schon und sind da sehr zufrieden mit. Wie gesagt, da gibt es verschiedene Plattformen, man muss sich doch erstmal einlesen. Und da habe ich sozusagen mein erstes Geld erstmal überwiesen, das dauert auch ein paar Tage und dann sozusagen überlegt, okay, welche ETF und ist auch aufgesplittet sozusagen in zwei verschiedene und auch prozentual sozusagen mir ausgerechnet und auch ein Teil davon liegt es also nur auch auf so nebenbei noch, also man hat sozusagen einmal ein Portfolio und einmal ein Cash-Bereich, das heißt, ich habe einmal diesen Cash-Bereich eben, weil man kriegt, glaube ich, auch bei dieser Plattform, das ist keine Werbung oder so, aber irgendwie 4%, das heißt, wenn es einfach schon mal da liegt, dann hat man auch schon was, muss gar nicht investieren und der andere Teil ist sozusagen dann der Investment und ja, sozusagen ist mein erster Monat, ich habe jetzt letzte Woche auch das erste Mal, ich glaube, es wurde mir am 16. Januar das erste Mal so investiert oder halt überwiesen und dann ging irgendwie das erste Mal der Kurs runter und ich war so, nein, ich habe jetzt 3 Euro verloren, oh, ja, ich habe schon perfekten Scheißstart gehabt, aber es ist natürlich ganz normal und jetzt habe ich auch wieder geguckt, jetzt sind mir 2 Euro dazugekommen, deswegen auch so mein Tipp, buy and hold, also kauft euch das und dann müsst ihr wirklich einfach das mal zur Seite schieben. Vielleicht einmal so im ersten Quartal oder im ersten nach 3 Monaten mal reingucken, schauen, was, ob es sich noch gut anfühlt oder nicht, ob wenn man vielleicht jetzt super krass Verluste hat, nochmal überlegen oder nicht. Und das halt wirklich auf die langfristige Zeit machen. Ich habe mir jetzt auch einen Reminder gesetzt, für 5 Jahre habe ich mir einen Termin eingestellt, einen Kalender, sozusagen, da ich abchecke, ob ich das Geld rausnehmen möchte oder nicht, oder was sozusagen die Situation ist, dass man einfach so im Kopf hat, dass man da auch so einen Plan hat. Also ich habe mir auch alles aufgeschrieben, ich nutze jetzt so immer gerne Notion, damit sozusagen aufgeschrieben, okay, das ist mein Budget, ich investiere da und da in die Prozent, dass man einfach einen Überblick hat und das nicht vergisst. Und
ja, weil man vergisst es sehr schnell.
Genau, man vergisst es sehr
Moment,
schnell.
Ja. Ja, im Moment hat man so gute Idee und sagt, ah ja, das mache ich jetzt super. Paar Jahre und dann wird's dann vergisst man es nächstes Jahr und dann hat man so, ah, was ist das? Okay, dann nehme ich es wieder raus und das, so sollte es nicht sein. Also ja, genau. Buy and hold ist eigentlich so unsere Art, ja.
Genau. Und mal gucken. Wir gucken, wie es läuft. Wie gesagt, ich bin jetzt auch komplett neu in dem Thema. Yes. Also I feel you. Und es ist schon ein bisschen scary gewesen, diesen ersten Klick auch zu machen und so. Aber jetzt, was man, glaube ich, gemacht hat, ist auf jeden Fall die Hürde weniger. Und aber alles zu seiner Zeit. Also man kann auch klein anfangen mit einem Euro und sich dann in 3 Monaten steigern, bis man auscheckt. Deswegen da, glaube ich, auch einfach größter Tipp einfach, dass man sich selber einfach auch dazu entscheidet, was man kauft und wie man es kaufen möchte und sich da nicht von irgendwem stressen lassen möchte oder auch irgendwie Tipps geben lassen möchte, weil natürlich auch, wie du sagst, Banken zum Beispiel möchten ja auch gerne Profit machen oder auch Leute auf TikTok, wenn sie sagen, hier, super guter Tipp, das ist immer ein bisschen suspekt. Also da niemand vertrauen.
Ja, aber nee, wirklich.
Ein bisschen, genau.
Ja. Immer richtig niemand vertrauen. Nein, also dem Bankberater oder sowas kann man schon vertrauen, aber Es gibt auch viele Leute, die als Dienstleistung dein Geld anlegen. Und da, wenn man sich für sowas entscheidet, immer die Verträge lesen, weil da gibt's auch ganz viele wilde Deals, die verdienen Geld, indem sie dir was verkaufen. Also das ist alles, man muss mal immer ein bisschen, vor allem wenn es um Geld geht, echt doppelt vorsichtig sein. Und genau, bei jedem TikTok, wieso empfiehlt er mir das? Wieso das auch bei Online-Broking? Du bist jetzt bei Trader Republic, aber auch da gibt es verschiedene Dienstleister und da muss man echt auch aufpassen, was ist das, wo schicke ich da mein Geld hin? Und genau, wir wollen euch keine Angst machen, sondern eher Awareness, aber ich habe das Gefühl, wir müssen es dazu sagen, weil es wird doch auch so vom Online-Broking, ich finde, das ist ein Thema, das ist jetzt so durch Social Media auch sehr schnell sehr groß geworden. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir früher in der Klasse oder in der Schule waren ganz viele Leute, die von so Schneeballsystemen gecatcht wurden. Also so Pyramid-Scheme-Sachen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber das quasi, es gibt einen Chef, der, zum Beispiel, was war bei mir, so ein Shake, war so Gesundheitsshakes. Und dann gab es wirklich die Leute, die haben sich die richtig in die Ruinen getrieben, haben Millionen, ich übertreibe es jetzt sehr, ich rede sehr bildlich, aber haben, keine Ahnung, eine Palette von diesen Shakes gekauft und wollten die dann an ihre Kunden weiterverkaufen. Und um teilzunehmen an diesen Pyramiden-Schema-Firma und diesen Schneeballsystem-Firma, verdient die Person, die Firma gegründet hat, richtig viel Geld und alle darunter verlieren Geld, weil sie müssen dann Shakes kaufen und die müssen sie weiterverkaufen und die Person muss dann weiter Shakes, also so läuft es. Und ich hatte das Gefühl, es ist so eine Bauernfängerei, da sind viele einfach reingefallen, weil irgendwelche Leute ihnen das Gelbe vom Ei erzählt haben und gesagt haben, da machst du richtig viel Geld und du bist jung und dann haben die da ihr Erspartes, das Erbe vom Opa, in irgendwelche Shakes investiert. Krass. Und also da muss man echt aufpassen mit Bauernfängerei, echt.
Voll, voll. Nee, cool. Also ich hoffe auch, dass
sorry, ihr kleiner Rant.
Ja, alles gut. Das ist, ich finde es cool, wenn man das so Side-Stories mal erzählen kann. Aber das man sagt mal Sachen sehr schnell, aber es ist, glaube ich, auch cool, mal zum Beispiel mal zu hören, dass man dem auch aufpassen soll, weil ihr habt auch für das Geld hart gearbeitet. Deswegen, das soll natürlich auch einfach gut investiert sein und gut genutzt werden. Und ich glaube, das ist einfach die generelle Sache, die wir in diesen 2 Folgen so bewirken wollten, dass wir einfach sagen, okay, schaut auf euer Geld. Euer Geld ist viel wert. Ihr habt dadurch einfach auf ein Macht-Tool. Deswegen seid halt immer vorsichtig und schaut drauf. Aber genießt es natürlich auch. Also halt euch da jetzt nicht zu streng an irgendwelchen krassen Regeln und tut es nur noch investieren und gar nicht mehr im Jetzt und hier leben, sondern macht es einfach so, dass es einfach euch noch gut tut und euch dabei wohlfühlt. Das ist das Allerwichtigste. Sprecht mit Freunden, recherchiert. Wir können gerne noch mal ein paar Quellen und auch die Bücher, die mir gerade erzählt hat, aber mein Buch zum Beispiel, was ich auch am Anfang gesagt habe, The Girls That Just Wanna Have Funds. Also es gibt ganz viele Quellen und das einfach alles abchecken, dass man ein bisschen einfach Knowledge hat und dann kann man es, glaube ich, Step by Step auch irgendwie umsetzen.
Genau. Internet ist euer Freund.
Ja.
Und Leute, denen man vertraut, die sind auch immer, da kann man sich auch mal Tipps einholen. Und genau, das ist wie so eine Pandoras Büchse. Also wenn man mal in dieses Thema einsteigt, das ist der Beruf von ganz vielen Leuten. Einfach nur mit Geld rumhandeln, Aktien kaufen, verkaufen, das Geld arbeiten lassen, in Immobilien investieren. Das so verdienen Leute ihre Brötchen. Und deswegen ist es auch von euch nicht zu viel erwartet, dass ihr da jetzt genauso viel Wissen haben müsst und über jede Firma auskennen, jedes Tag Handelsblatt lesen müsst, sondern das ist auch, kann auch einfach mal ein bisschen Spaß machen und man kann sich daran testen. Man muss jetzt nicht der Mega-Pro sein, aber es ist einfach mal ganz gut, sich ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Ja, ich finde es vor allem aber auch schön, dass wir einfach dann offen drüber reden können, weil ich glaube immer oft das Thema Geld noch sehr, ja, noch eine sehr private Sache ist, was es auch okay ist und auch vielleicht auch so sein sollte. Aber ich finde es so schön, wenn man halt auch im jungen Jahren öfter drüber redet oder halt offen drüber redet, weil dann kann man auch mehr drüber lernen. Also wenn das irgendwie jeder nur so verschlossen macht und man irgendwie sich nicht austauschen kann, das frustriert natürlich voll. Und so kann man seine Erfahrungen vielleicht teilen, sich auch irgendwie Tipps holen und das irgendwie gemeinsam machen, weil am Ende des Tages hat auch gefühlt keiner richtig eine Ahnung. Sogar die Finance Bros sagen dir auch noch irgendwas. Deswegen da einfach vielleicht auch das Selbstbewusstsein steigern zum Thema Geld und desto offener darüber spricht, desto einfacher fällt es dann auch einem, dann das auch anzugehen, aus, wenn man das halt so als Tabuthema sieht.
Ja.
Cool. Wollen wir dann noch zum Abschluss unsere Favorites der Woche erzählen? Was sind zwei Sachen, wo wir investiert haben, an Zeit vielleicht, was wir gemacht haben oder auch an Geld, was wir uns vielleicht gekauft haben? Möchtest du anfangen oder hast du, also ich habe
ja,
was im Kopf,
so,
aber du kannst gern losstarten.
Das ist ein Cut jetzt zum Persönlichen. Yes. Also wenn ihr jetzt noch was ein bisschen so von unserem Leben hören wollt, dann bleibt gerne dabei. Meine Investition. Was ich richtig gerne mag in letzter Zeit, sind cute Sachen, einfach so süße Sachen. Und jetzt ist die Valentinstag-Sachen kommen jetzt in die Läden und irgendwie, das catcht mich voll. Ich habe mir jetzt zum Beispiel eine Girlande mit Herzchen gekauft und habe die aufgehängt, obwohl ich nicht jetzt irgendwie groß Valentinstag so das Ding ist für mich, so ein Holiday, sondern ich finde einfach die ganzen Merch da drum ganz süß. Da finde ich, kann man ganz gut so Flying Tiger oder sowas, da gibt es immer richtig süße Sachen. Das macht mich gerade richtig glücklich, einfach nur so ein paar Herzchen aufzuhängen.
Voll, also ich liebe diese ganze Bewegung auch vom letzten Jahr noch, wo wir so angefangen haben, Pink wieder schön und nicht mehr auf dieses Stereotyp, es ist nur so mädchenhaft, sondern so, ja, es ist mädchenhaft und das ist ziemlich geil, weil Pink einfach eine tolle Farbe ist. Ich habe eine Herzchendecke, ich habe Herzchen-Servietten und nur so Kleinigkeiten, das macht irgendwie so happy, ich weiß nicht wieso, es ist irgendwie, jeden Tag, wenn ich das so anschaue, bin ich so, ach, wie schön, so viel Liebe in der
cute.
Luft. Einfach süß und cute und es ist doch schön, wenn man sich ein bisschen so an kleine Sachen irgendwie freuen kann. Richtig cute.
Genau. Wie ist das dein Favorite?
Mein Favorite der Woche, sehr umstrittenes Thema und ich glaube, du hast es auch schon gesehen, den Film Saltburn.
Ich habe ihn noch nicht gesehen, kein Spoiler, bitte.
Oh Gott, okay. Aber ich nehme vielleicht ein bisschen jetzt die Angst, weil ich finde, auf TikTok wird der Film ja super krass umstritten, nach dem Motto, oh mein Gott, der verstörendste Film deines Lebens und es ist so crazy und bla bla bla. Also es gibt Szenen, die sehr skandalös sind oder die vielleicht nicht so, es ist keine Rom-Com. Es ist, also darum muss ich darauf einschließen, dass es keine Rom-Com ist, wo alles happy-dappy ist, aber ich glaube, auch du, Mia, du hast ja auch Film und so studiert, deswegen uns kann nicht viel schockieren. Wir haben nämlich schon viel schlimmere Sachen gesehen.
Nee, ich habe schon vieles gesehen, ja.
Eben, deswegen da vielleicht, weil ich habe auch vorhin gesagt, nee, ich will ja nicht angucken, ich habe so Angst davor. Ich finde das halt so schade, weil der Film ist so schön gedreht. Er ist cinematografisch wirklich wunderschön. Ich fand es so toll gemacht und die Regisseurin ist auch eine Frau. Und die Frau, ich muss mal gucken, wie sie immer heißt, weil die spielt auch bei Barbie mit und die hat auch ganz viele tolle Schauspielrollen gemacht und ich finde die Frau super. Und die hat, glaube ich, auch, was hat sie noch gemacht? Und ich gucke nochmal, die hat,
die ist doch die schwangere Barbie, oder? Spielt sie?
Genau, die hat ja Emerald Fennell und sie hat auch Promising Young Woman Regie geführt. Also die ist eine ganz, ganz tolle Regisseurin und das sieht man auch. Also ich fand so viele, also wenn man halt auch so Filmsachen mag und dann ist es natürlich so cool, die Metaebene da zu analysieren und die Farbgebungen und auch die Beziehung zwischen den beiden, wie sie das auch darstellt in den Klamotten, die sie tragen, die Musik, der Soundtrack ist hervorragend. Also Murder Dance Floor ist eh schon Trend 1 auf TikTok, aber es gibt noch viel tollere Songs in dem Film. Deswegen kann ich den doch sehr empfehlen und die paar Szenen, ich finde es irgendwie schön, dass man da ein bisschen was, also es ist halt auch voll gut. Viele Menschen reden drüber. Also es ist halt tolle Marketing-Sache, wo man halt viel drüber reden und sagen, oh mein Gott, hast du schon gesehen? Aber ich finde dann wirklich auch aus Film. Also ich hatte danach echt noch voll lang drüber nachgedacht und war voll so, mein Gott, endlich mal ein Film, der mich ein bisschen mal wieder so bewegt hat oder halt mich ein bisschen mal nicht so 0815 war. Deswegen kann ich den sehr empfehlen. War mein Favorite der Woche, weil ich es gar nicht gedacht
toll.
Hätte.
Toll, das freut mich wahnsinnig, dass du das sagst. Also der ist ganz oben auf meiner Liste. Ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen abgeschreckt durch die ganzen TikToks, weil ich mag Horror zum Beispiel nicht und es wurde teilweise so dargestellt, als wäre das ein Horrorfilm, aber so schätze ich ihn jetzt nicht ein. Und deswegen freue ich mich drauf, der wird ja gleich angeschaut.
Natürlich kannst du dich auch auf Jacob Alordi freuen, weil natürlich
Das
ist natürlich auch war schön anzusehen. War jetzt nicht
Ein ästhetischer Film einfach.
Ein ästhetischer, ganz ästhetischer Film. ja, sehr cool.
Ja, dann hoffen wir, seid ihr super ins Jahr gestartet und greift mal dieses Thema an mit Finanzen und wir konnten euch hoffentlich einen guten Einblick einfach aus unserem Leben so von Freundin zu Freundin oder Schwester zu Schwester geben. Und ja, nächste Woche, ich weiß nicht, ob das schon fix ist, aber ich würde mal so anteasern.
Ja, es wird juicy.
Es wird juicy. Ich plaudere ein bisschen aus der Nähkiste. aus meiner Nähkiste und aus den Nähkistchen von anderen Freundinnen, die mir die Erlaubnis dazu gegeben haben, möchte ich mal sagen. Und
geht
dann geht es
um Dating.
Es geht um Dating.
Oh, ich bin so gespannt auf diese Folge. I love it.
Es geht um Online-Dating, Dating in Person, wie es ist, gerade eine Young Female in der Dating-Welt zu sein. Und da kommen hoffentlich ein paar juicy Geschichten raus. Vielleicht am Ende werden wir doch noch einen Sex-Podcast, Gina.
Ey, wenn du das Geld reinbringt, dann let's go.
Wir machen alles fürs Geld. Deswegen, we will see. Aber wir freuen uns auf euch und habt zwei tolle Wochen und wir sehen uns in zwei Wochen wieder.
Bis bald. Ich hoffe, ihr investiert mal auch in uns und lasst uns ein Follow da auf Instagram oder auf TikTok und sonstiges oder eine Spotify-Bewertung und Apple TV. Wherever you listen to us. Freuen wir uns auf jeden Fall sehr, weil das Investment wird sich lohnen bei uns. Das war sehr cringe, aber ja. Schöne Woche noch.
Ciao.